Die EUDR ist für Unternehmen business critical, weil um diese Produkte konform handeln zu dürfen, muss für diese Produkte eben eine Analyse da sein und es muss ein Statement vom Unternehmen, dass dieses Produkt handelt oder mit dem Produkt in Berührung ist, gemacht werden an die EU, bevor dieses Produkt weitergegeben werden kann an den Kunden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Twinsights Podcasts von Essentri, frisch zu Beginn des neuen Jahres. Der Jahreswechsel ist immer ein guter Anlass, auf das vergangene Jahr zu blicken und sich Vorsätze fürs neue Jahr zu geben. Und das möchte ich heute gemeinsam mit meinem Gast Georg Fischer machen. Er ist Teamleiter bei Usapiens, einer führenden Plattform für Nachhaltigkeit, und betrachtet heute mit uns das viel diskutierte Thema EU-Entwaldungsverordnung. Georg kennt sich hier super aus und begleitet, wie wir bei Essentri, tagtäglich Unternehmen, die EUDR erfolgreich implementieren. Ich freue mich heute, mit euch seine persönlichen Vorsätze herauszukitzeln und zu erfahren, wie sich Unternehmen ideal im Jahr 2025 auf die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und EUDR vorbereiten. Also spitzt die Ohren und schreibt fleißig mit. Herzlich willkommen, lieber Georg.
Hallo Julian und herzlichen Dank auch für die Einladung.
Georg, ich habe es jetzt eben gerade schon mal angeteasert. Thema Jahreswechsel ist häufig auch mit Vorsätzen verbunden. Hast du persönlich dir denn auch Vorsätze fürs neue Jahr genommen oder bist du da kein Fan von?
Naja, ich bin da geteilter Meinung. Ich nehme mir Vorsätze fürs neue Jahr, die davon absehen, sich auf Sport fokussieren zu wollen oder das gesunde Leben zu suchen, sondern vielleicht in beruflicher Hinsicht, wir sind ja jetzt gerade bei Usapiens in einem gesunden, intensiven Wachstum in diesem Jahr. Und was ich mir da als Vorsatz für 2025 nehme, ist, während des Wachstums, während man natürlich sich immer wieder in neue Prozesse eindenkt, neue Themen für sich erschließt, trotzdem immer noch den Blick für das Detail zu behalten und auch den Blick dafür zu behalten, nicht nur das Neue anzugehen, sondern auch das Bestehende, was man schon geschaffen hat, weiter zu pflegen und weiter zu verbessern, was es schon gibt, sodass man da für beides den Blick behält. Und natürlich neben dem Beruflichen auch im Privaten eben die Momente zu genießen. Wir haben gerade auch Nachwuchs bekommen und da ist es natürlich immer wichtig, auch da sein Auge dafür zu haben, die Momente, die für den Nachwuchs und für einen selbst ganz wichtig sind, eben zu genießen und auch das nicht zu kurz kommen zu lassen.
Ja, absolut wichtig und freue mich sehr, dass du das hier auch bringst. Weil das Berufliche und das Private lässt sich ja nicht trennen. Das merken alle, die kleine Kinder haben, glaube ich, sehr gut. Deswegen vielen Dank für die persönlichen Einblicke. Und wir haben jetzt schon gemerkt, deine Vorsätze beziehen sich nicht unbedingt nur aufs Thema Sport oder gesunde Ernährung, sondern auch, wie gesagt, beruflich und privat. Und du hattest mir in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass du neben deiner Rolle als Teamleiter bei Usapiens auch leidenschaftlicher Töpfer bist. Was fasziniert dich denn daran und wie hilft dir die Töpferei auch im Alltag abzuschalten? Das ist wahrscheinlich ein schöner Synergieeffekt, oder?
Ja, das stimmt vollkommen. Das Töpfern ist für mich was ganz Besonderes, weil es viele verschiedene Aspekte vereint. Ich war und bin seit jeher jemand, der sehr gerne praktische Dinge tut, praktisch Dinge umsetzt, handwerklich Themen angeht und sich da betätigt. Und da ist es ein ganz spannendes Feld. Zum einen, weil man eben mit dem ganzen Körper mit dabei ist, ja, was ich mache, ist Töpfern an der Scheibe. Das heißt, man töpfert natürlich mit den Händen, man ist aber auch mit dem Kopf dabei und mit den Füßen dabei, weil man mit den Füßen das Pedal bedient. Das heißt, es ist eine gewisse, müssen verschiedene Aspekte zusammenkommen, damit was Gutes dabei herauskommt. Aber gleichzeitig verbindet es aber auch, dass man sich natürlich konzentrieren muss, ganz feinfühlig mit den Händen zu sein und sich auf das Werkstück einzulassen, aber auch nicht verkopft dadurch zu werden, weil man ansonsten eben auch dadurch kein schönes Resultat erzeugt, sondern genau eben auch das Loslassen zu lernen, wie lasse ich das Werkstück los, damit es am Ende nicht eiert auf der Scheibe. Und all das zusammenzubringen, ist das, was mich so fasziniert und was es für mich auch ermöglicht, neben dem Beruflichen, was total interessant ist, aber eben auch dann einmal die Woche abends sich in was ganz anderes zu vertiefen.
Ja, sehr spannend und ich glaube, das wird schon deutlich, wie viele Parallelen es denn auch zum Beruflichen gibt. Also das hat mir sehr gut gefallen und Ich selber konnte mit Töpfern bis zu unserem Vorgespräch nicht wirklich was anfangen, aber wie schon angekündigt, hatte ich gestern auch die Gelegenheit, mal so einen Töpferkurs zu machen und ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist sehr, sehr interessant und du hast mir auch schon angekündigt, das Praktische dabei ist, man hat dann automatisch Geschenke für Familie und Freunde auch schon, oder?
Das ist natürlich klar ein wunderbarer Nebeneffekt und auch da kann man sich ja dann darin üben, das Loslassen zu schaffen, weil man natürlich die selbst erschafften Tassen, Teller, die man gedreht und dann glasiert hat, die findet man natürlich selbst natürlich auch so schön, dass man sie ungern hergibt, aber am Ende ist es natürlich auch für die anderen schön und da kann man das wunderbar auch das Loslassen dran üben.
Ja, Stichwort Loslassen bereitet dich dann wahrscheinlich auch später auf deine Vaterrolle weiter vor, wenn der Nachwuchs dann schon größer ist und dann Flücke wird und das erste Mal eine eigene Wohnung zieht. Also ist auf jeden Fall sinnvoll, da frühzeitig mit anzufangen. Jetzt haben wir verstanden, wie du dich einmal pro Woche quasi, wie du dir dann schönen Ausgleich von deiner Arbeit schaffst, aber nimm uns doch gern nochmal mit tiefer in deine Arbeit. Wie kam es denn dazu, dass du bei Usapiens angefangen hast? Was macht Usapiens eigentlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Unternehmen vielleicht noch nicht so gut kennen? Und was genau ist deine Rolle innerhalb von Usapiens?
Ja, ich würde die Fragen genau in der Reihenfolge einmal durchgehen. Wie bin ich zu Usapiens gekommen? Usapiens verkörpert ja verschiedene Aspekte. Natürlich Nachhaltigkeit, aber auch dadurch über digitale Lösungen, die auch AI gestützt sind, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und auch Mehrwert zu schaffen. Was braucht es dafür? Natürlich den Business-Gedanken beziehungsweise die wirtschaftswissenschaftlichen Aspekte, aber eben auch die IT-Aspekte und die Nachhaltigkeitsaspekte natürlich. Das heißt, was mein Hintergrund ist, ich habe in Frankfurt an der Goethe-Uni Wirtschaftswissenschaften mit einem Schwerpunkt VWL, also Economics, studiert, habe gemerkt, dass das unglaublich spannend ist, sich mit den mikro- und makroökonomischen Themen auseinanderzusetzen, aber auch da reinzuschauen, okay, was sind aber auch verhaltensökonomische Aspekte, die wichtig sind dafür, wie Geschäfte funktionieren. Und das hat mich fasziniert. Und nach dem Studium war aber mein Wunsch groß, auch da nochmal was Praktisches obendrauf zu setzen oder was Praktischeres. Und deswegen bin ich nach Karlsruhe ans KIT und habe dort den Master Economics Engineering gemacht, in dem eben verschiedene Aspekte vereint werden. Zum einen natürlich weiter auf die geschäftlichen, auf die wirtschaftswissenschaftlichen Aspekte einzugehen, aber gleichzeitig auch Herstellungsverfahren kennenzulernen, Nachhaltigkeit in Herstellungsverfahren, wie kann mit Produkten, mit Rohstoffen nachhaltig umgegangen werden, das kennenzulernen, eben aber auch zum Coding zu finden. Und dort habe ich mich dann auch im Rahmen meiner Masterarbeit damit auseinandergesetzt, wie können Machine Learning Modelle benutzt werden, um bei der Herstellung von Brennstoffzellen zum Beispiel den Prüfprozess am Ende der Fertigungsstraße zu unterstützen, um da ein Bottleneck zu nehmen beziehungsweise dabei zu helfen, den ganzen Prozess schneller zu machen.
Also schon einige Komponenten, die dir jetzt auch bei Usapiens deutlich weiterhelfen, oder so dieses interdisziplinäre VWL, Betriebswirtschaft, dann auf der anderen Seite auch Nachhaltigkeit und natürlich auch der IT-Bezug wieder, oder?
Genau, und der IT-Bezug ist auch das, was ich dann erstmal fortgesetzt habe. Ich war ja dann bei einem großen Unternehmensberatung und war dort als IT-Consultant. Habe dann aber gemerkt, dass mich eben ein Unternehmen wie Usapiens, in dem praktisch die Software gebaut wird und meine Kundenbeziehung aufbaut, um Nachhaltigkeit geht, dass mich das sehr interessieren würde. Und so bin ich zu Usapiens gekommen und hier zu meiner Rolle eben als Teamleiter des Rollout-Team, in dem es vor allem um das Thema Pre-Sales, gleichzeitig aber auch um das Thema, wie kann innerhalb des Unternehmens das Wissen an die entsprechenden Stakeholder im Unternehmen weitergegeben werden, wie können Themen, wie können Inhalte so aufbereitet werden, dass sie innerhalb des Unternehmens gut verstanden werden und dann auch gut benutzt werden können, um mit unseren Kunden, mit unseren Prospects sich mit den Themen auseinanderzusetzen.
Ja, cool. Und es leuchtet ein, was das für eine wichtige und spannende Funktion ist, die du da inne hast, weil nur wenn deine Kollegen bei Usapiens, was ja quasi eine Softwareplattform fürs Thema Impact und Nachhaltigkeit ist, nur wenn deine Kollegen verstehen, was die Herausforderungen sind bei den verschiedenen Themen wie EUDR, also die EU-Entwaldungsverordnung, nur dann können sie ihren Job ja auch sehr gut machen. Deswegen, du bist quasi dann so ein interner Multiplikator, oder? Nach innen und nach außen.
Ja, das Team ist das natürlich. Genau, das ist das Ziel, interne und externe, so gut es eben geht, mit dem vertraut zu machen, was wir als Softwareanbieter machen und mit dem gemeinsam aber auch in die Regulatorik reinzuleuchten, die dem zugrunde liegt im Ganzen. Ja, das ist die Rolle des Teams.
Ein schönes Stichwort, was du hier nennst, was mich direkt zum nächsten Punkt bringt, das Stichwort Regulatorik. Jetzt ist Nachhaltigkeit ja ein riesiges Thema. Ich habe es gefühlt, in 2024 ist dieses Thema noch viel größer geworden als davor, gerade für den Mittelstand, weil einfach immer mehr Berichtspflichten auf die Unternehmen zukommen, EU-Verordnungen, deutsche Gesetze. Vielleicht kannst du uns hier einmal mitnehmen, auch deine Learnings 2024 als jemand, der sehr tief drin ist in dem Thema. Wie unterscheidet sich denn hier die Realität von den Anforderungen der Gesetzgebung? Also wie weit sind die Unternehmen schon? Wie reagieren die Unternehmen auf die Anforderungen der Gesetzgebung? Geht es schon schön Hand in Hand oder gibt es da noch die ein oder andere Herausforderung zu lösen? Muss die ein oder andere Brücke gebaut werden?
Diese Brücken, die da noch gebaut werden müssen, die gibt es auf jeden Fall. Und es gibt auch die Herausforderungen. Was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass bei den Unternehmen, die sich Regulatorik gegenübergestellt sehen und für die ihre Regulatorik relevant ist, dass da aber relativ schnell in der Regel der Funke überspringt und dass sich innerhalb dieser Unternehmen die Zuständigkeiten finden und man sich mit den Themen auseinandersetzt. Mhm. Was aber, und da geht's vielleicht jetzt genau um diesen, wie unterscheiden sich Realität und Anforderungen, was dazu man auch sagen kann, ist, dass es eben natürlich die Regulatorik oft relativ komplex, teilweise verschachtelt und erst nach und nach wirklich das Bild zusammenkommt, was die Regulatorik eigentlich möchte. Die Gesetzgeber aber dann an der einen oder anderen Stelle relativ ungenau definieren, aber klare Deadlines formulieren, die eingehalten werden sollen.
Okay.
Das heißt, neben den Herausforderungen für mittelständische Unternehmen, aber für Unternehmen im Großen und Ganzen, sich auf die Regulatorik einzustellen, kommt die Herausforderung dazu, dass sich die Regulatorik teilweise eben nach und nach noch weiter verändert oder noch zu Beginn noch relativ unklar ist. Da ist es natürlich unglaublich wichtig, sich auch innerhalb des Unternehmens gut aufzustellen, sich auch teilweise beraten zu lassen, rechtliche Beratung mit einzuholen, um da ein gutes Bild zu haben. Per se ist es aber oft so, dass es nicht unbedingt daran der Prozess deswegen lange dauert, der Implementierung von ESG-Regulatorik, weil die Unternehmen zu langsam agieren, sondern auch, weil es eben oft mit einer nach und nach klarer werdenden Regulatorik man zu tun hat.
Mhm. Okay, vielen Dank für den Einblick. Man merkt also, es muss da durchaus noch die ein oder andere Brücke gebaut werden. Liegt aber, glaube ich, auch in der Natur der Sache. Und du hast ja schön die Herausforderung unterstrichen, dass die Gesetzgebung beispielsweise klare Deadlines vorgibt. Man will sich ja genau an die Gesetzgebung halten, aber vieles ist einfach noch nicht so genau definiert. Und da merkt man, glaube ich, sehr schön, wie schwierig es ist oder warum es auch schwierig ist, die Gesetzgebung einzuhalten und sich darauf vorzubereiten. Wir haben jetzt gerade schon über verschiedene ESG-Gesetzgebungen und Verordnungen, Regularien gesprochen. Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal so einen Überblick geben, so deine Top 3 Gesetzgebungen für 2025. Was sind da die wichtigsten aus deiner Sicht oder die, mit denen du am häufigsten Kontakt hast, von denen du am meisten mitbekommst, die den Mittelstand quasi am meisten beschäftigen aktuell?
Naja, das können ja Gesetzgebungen sein, die entweder schon at full swing auf die Unternehmen Auswirkungen haben oder auf die sie sich eben gerade vorbereiten. Und da ist es zum einen natürlich klar, die EUDR, European Deforestation Regulation, die Unternehmen umtreibt, ganz egal welche Größe. Mit natürlich gewissen Einschränkungen, egal welche Größe. Natürlich dann aber auch Corporate Sustainability Reporting Directive, die CSRD, die für die Unternehmen relevant ist. Und nach wie vor ist ja Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz für die Unternehmen relevant, das LKSG, was dann ja mit der notwendigen Übersetzung auch im Rahmen der CSDDD Anwendung finden wird, dann auf europäischem Rahmen. Und ich denke, das sind drei Kernpunkte, mit denen sich viele verschiedene Unternehmen, die eben auch von allem dreien betroffen sind, auseinandersetzen. Und mit der CSRD zusammenhängt natürlich auch noch andere Fragen. Wie kann ich verschiedene Carbon Emissions im Rahmen des Unternehmens oder der Lieferkette berechnen? Das sind die Themen, die sehr stark im Fokus sind.
Okay, spannend. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Berichterstattung in Form der CSRD, die Entwaldungsverordnung, EUDR, und auch LKSG bzw. CSDDD, wo es um die Lieferkette geht. Wenn wir uns jetzt beispielsweise mal das Thema EUDR, also die Entwaldungsverordnung, rauspicken, ich glaube, da hast du ja auch am meisten Überschneidungspunkte. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz einordnen für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, in Kürze High Level. Worum geht es in der EUDR? Wir haben dazu auch schon eine Folge aufgenommen, aber einfach für die, die jetzt gerade noch nicht genau wissen, worum handelt es sich, dass die im Groben verstehen, was hat es damit auf sich?
Ja, die EUDR ist natürlich eine Regulatorik, die viele Unternehmen innerhalb Europas betrifft. Und wie sind euren Unternehmen betroffen? Unternehmen, die gewisse Rohstoffe, beispielsweise Kaffee, Kakao, Holz, Kautschuk, aber genauso auch Palmöl, Soja und Rinderprodukte. Die Unternehmen, die mit diesen Produkten oder Rohstoffen in Berührung sind, müssen die EUDR-Compliance dieser Produkte sicherstellen. Was bedeutet das? Es ist natürlich relativ klar definiert, welche Unternehmen wie betroffen sein können. Man kann betroffen sein durch den Import dieser Produkte. Man kann aber genauso betroffen sein durch Fertigung von EUDR-relevanten Produkten innerhalb der EU, Herstellen von Produkten innerhalb der EU oder das reine Handeln dieser Produkte innerhalb der EU und auch der Export der Produkte. Das heißt, wer betroffen ist von der EUDR und diese Produkte auf dem EU-Markt handelt oder sie auf den EU-Markt bringt oder von ihm exportiert, muss sicherstellen, dass verschiedene Kriterien gegeben sind. Und diese Kriterien für die Produkte sind, um jetzt mal die größten Beispiele zu nennen, es muss sichergestellt sein, dass der Rohstoff oder das Produkt, ja, es kann ja ein Rohstoff oder ein Produkt sein, ein weiterverarbeitetes, dass das hergestellt wurde unter Einhaltung natürlich der Entwaldungsrichtlinie. Das heißt, dass keine Entwaldung oder Waldschädigung passiert ist am Ort, wo der Rohstoff für dieses Produkt hergestellt wurde und dass bei der Produktion dieses Rohstoffs oder des Produkts die rechtlichen Anforderungen an das Produktionsszenario gegeben waren. Das heißt, dass gewisse rechtliche Kategorien oder rechtliche Aspekte eben gewahrt wurden, die Menschenrechts-, aber eben auch Umweltrechtsaspekte beinhalten. Und die EUDR ist für Unternehmen business critical, weil um diese Produkte konform handeln zu dürfen, muss für diese Produkte eben eine Analyse da sein und es muss ein Statement vom Unternehmen, dass dieses Produkt handelt oder mit dem Produkt in Berührung ist, gemacht werden an die EU, bevor dieses Produkt weitergegeben werden kann an den Kunden.
Vielen Dank. Ich glaube, das zeigt schon mal die Komplexität und du hast ja eben die Warengruppen schon mal aufgezählt. Das Spannende daran ist ja auch, was die Praxis zeigt und die vielen Gespräche, die ich da auch in den letzten Monaten geführt habe. Es ist ja nicht nur so, dass ein Kaffee-Großhändler beispielsweise, mit dem wir ja gemeinsam als Usabins und Essentri ein sehr erfolgreiches Projekt da gemacht haben, dass die betroffen sind. Natürlich, die handeln Kaffee, aber es gibt ja auch viele andere Unternehmen, Automobilzulieferer beispielsweise, die auch unter die EUDR fallen, weil sie beispielsweise Kautschukprodukte mit im Einsatz haben. Also die Bandbreite ist da sehr, sehr groß von den betroffenen Unternehmen, oder?
Ja, die Bandbreite von betroffenen Unternehmen ist groß. Es umschließt kleinere Unternehmen, mittlere, große Unternehmen, die betroffen sind, aus verschiedensten Positionen in der Lieferkette, diejenigen Unternehmen, die importieren, die etwas nur handeln innerhalb der EU oder die aus verschiedenen Hölzern einen Tisch machen. Wir reden hier über ganz unterschiedliche Betroffenheitsszenarien. Und auch wenn wir schon bei Szenarien sind, vielleicht ein kurzer Vorgriff, auch im Prozess merken Unternehmen schnell, dass sie vielleicht mit mehr oder an einer anderen Stelle vielleicht nicht betroffen sind in dem Prozess, wo sie sich auf den Weg machen, die EUDR als Unternehmen umzusetzen. Das heißt, es ist selten so, dass upfront direkt klar ist, okay, wir sind in diesen Prozessen A und B betroffen, sondern meistens kommt es dann dazu im Rahmen der Projekte, dass herausgefunden wird, ah, okay, hier ist noch ein Prozess, irgendein Aftermarket-Prozess beispielsweise, der eben auch mitgedacht werden muss.
Ja, spannend. Da sind wir doch, glaube ich, auch schon bei den Herausforderungen, die die Unternehmen da im Rahmen dieser Prüfung und auch, wenn sie wissen, sie sind betroffen, im Rahmen der Implementierung sich gegenüberstellen müssen. Also welche Herausforderung hast du vielleicht auch explizit jetzt rückblickend aufs Jahr 2024 rausgehört im Dialog mit den Unternehmen? Also welche Herausforderungen machen da den Unternehmen das Leben schwer oder wo gibt's noch typische Herausforderungen zu lösen?
Also wie auch schon im Anfang mal erwähnt, per se im Umgang mit Regulatorik und mit der Umsetzung von jetzt gerade auch ESG-Regulatorik ist es für Unternehmen eine Herausforderung, auch bei der EUDR, dass im Prozess jetzt im vergangenen Jahr noch relativ viel Unklarheit darüber geherrscht hat, wie muss ein Unternehmen oder wie kann ein Unternehmen die EUDR konform umsetzen und dann EUDR-konforme Produkte handeln. Mhm. Und die Unsicherheit kommt daher, dass eben von EU-Seite teilweise verspätet Antworten kommen, verspätet Dokumente zur Guideline oder zu den FAQs bereitgestellt werden und dass es erst stückchenweise sich das Bild ergibt für das umsetzende Unternehmen, was eigentlich zu tun ist. Zusätzlich zu dieser Unsicherheit, die vom Gesetzgeber her kommt, muss sich das Unternehmen natürlich auf den Weg machen zu definieren, wer setzt eigentlich dieses Projekt EUDR bei uns im Unternehmen um? Wer kümmert sich darum? Und das ist eine Frage, die wir sehr viel hören und eine Herausforderung, die wir sehr, sehr oft von den Unternehmen hören, ist, wer soll eigentlich Teil eines EUDR-Projekts im Unternehmen sein? Und das ist natürlich etwas, wo auch Best Practices daraus entstehen, natürlich dann aus den Gebieten Nachhaltigkeit, aber auch aus den Gebieten der Rechtsabteilung, des Einkaufs natürlich, der Compliance-Abteilung, Import-Export-Abteilungen und nicht zuletzt natürlich auch die IT mit einbezogen werden muss, um da ein gutes Projekt auf die Beine zu stellen.
Ja, spannend, vielen Dank. Da würde ich gern gleich einhaken. Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder anderen Person, die uns jetzt gerade zuhören, denken, okay, das waren jetzt schon mal zwei sehr gute Hinweise. Also eine Herausforderung, Unklarheit bezüglich der Umsetzung von Gesetzgebung aus, also dass hier noch manches unklar ist. Und auf der anderen Seite Unklarheit bei der Frage, wer setzt uns das Ganze um, also Verantwortlichkeiten. Du hast jetzt gesagt, Nachhaltigkeitsteam ist häufig dabei, Rechtsteam, Compliance, Import, Export, Zoll. Und am Ende hast du auch wieder das gute alte Thema IT gesagt. Das hätten jetzt wahrscheinlich nicht alle vermutet. Vielleicht kannst du uns hier nochmal einen kurzen Hinweis geben, warum die IT denn insbesondere beim Thema EUDR ein wichtiger Stakeholder ist, der mit im Boot sein sollte.
Ja, also das ist auf jeden Fall der Fall, dass die IT mit im Boot sein sollte. Es ist deswegen der Fall, weil jetzt mal konkret über die EUDR sprechend, das Thema Stammdaten, das Thema transaktionale Daten, das Thema, wie kann ich eigentlich Daten aus meinem ERP-System verwenden, um die im Rahmen des EUDR-Prozesses weiter zu benutzen, anzureichern, wie können eigentlich bestehende ERP-Systeme genutzt werden, um sie mit einer Plattform wie beispielsweise dem OSAPIENS Hub zu verknüpfen, um eine Automatisierung eben auch herstellen zu können. Wie können Schnittstellen zwischen einem EUDR oder einer Plattform wie dem OSAPIENS Hub, die dann für EUDR und andere Themen genutzt wird, hergestellt werden und so schlank gehalten werden, dass es eben immer noch weiter handelbar ist, auch für das umsetzende Unternehmen. Das heißt, sich zu überlegen, welche Daten brauche ich eigentlich für eine erfolgreiche EUDR-Abwicklung und habe ich diese Daten schon oder muss ich da gegebenenfalls auch nochmal in die Masterdaten Pflege oder Pflege von transaktionalen Daten reingehen? Das sind große Themen, die durchdacht werden müssen und wo dann eben auch am Ende die IT mit im Boot sein muss, um das Ganze erfolgreich umzusetzen.
Ja, vielen Dank. Sehr schönes Beispiel. Ich glaube, das wird sehr deutlich, dass wenn es um Stammdaten, transaktionale Daten, ERP-Systeme, Schnittstellen geht, das ohne die IT zu besprechen, wäre sicher nicht ratsam. Gerade auch in Bezug auf eine effiziente und möglichst zeitnahe Umsetzung der EUDR. Vielen Dank da nochmal für die Klarstellung, warum die IT mit im Boot sein sollte. Jetzt sind wir auch quasi da rausgehen von der Frage Herausforderungen beim Thema EUDR auch schon automatisch ein bisschen bei meiner nächsten Frage gelandet. Thema Tipps und Tricks zur Umsetzung. Vielleicht jetzt gerade für die Zuhörerinnen, die sagen, jetzt haben wir ein neues Jahr. Die EUDR wurde ja verschoben, beziehungsweise da können wir vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, was das Thema Verschiebung angeht. Und dann mit Blick auf dieses Jahr 2025, welche Tipps kannst du Unternehmen mitgeben für eine möglichst problemfreie Umsetzung? Aber lass uns, wie gesagt, nochmal kurz aufs Thema Verschiebung eingehen, weil das war ja gerade gegen Ende des Jahres ein sehr heiß diskutiertes Thema. Was hat es damit auf sich mit der Verschiebung EUDR?
Ja, die Verschiebung der EUDR um ein Jahr bedeutet ja, dass eben der Anwendungsbeginn um ein Jahr verschoben wird. Das Gesetz per se gilt ja schon seit Juni 2023, aber der Anwendungsbeginn wird eben jetzt um ein Jahr zurück verschoben. Nicht wie geplant beginnt die Anwendung oder die Anwendbarkeit für Unternehmen ab Ende 2024, sondern eben ab Ende diesen Jahres, ab Ende 2025 und für Kleinst- und Kleinunternehmen eben sogar noch mal ein halbes Jahr verspätet. Das heißt dann Mitte 2026. Die Verschiebung so hinzukriegen, das war aber ein relativ langwieriger Prozess und es gab eben auch an der Stelle lange Unklarheit für die Unternehmen. Wenn man es ganz quasi überspitzt sagen will, gab es die Unklarheit, ob die Verschiebung wirklich so zustande kommt, bis Ende Dezember rein, weil erst dann die notwendigen Organe der EU eben entschieden haben, dass es wirklich zu dieser Verschiebung kommt. Und da muss man sich mal vorstellen, was das für eine Unklarheit eben für Unternehmen birgt, sich auf den Weg zu machen, die EUDR umzusetzen und bis ganz kurz vor knapp noch nicht zu wissen, haben wir dieses eine Jahr, was unbedingt eben für viele Unternehmen notwendig ist, um das ordentlich umzusetzen.
Wahnsinn, ja.
Und dann kann man natürlich jetzt mit dieser Verschiebung um ein Jahr einiges erreichen für Unternehmen. Per se ist diese Verschiebung für Unternehmen natürlich eine, birgt die Chance, und die birgt die Chance dann, wenn sie sich jetzt auf den Weg machen, eben das Ganze auch umzusetzen. Da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf, was die ganz wichtigen Punkte sind, um auch 2025 gut zu nutzen. Aus den Erfahrungen aus 2024 geht hervor, dass es ein paar essentielle Punkte gibt für Unternehmen, die ganz wichtig sind. Wenn sie sich damit auseinandersetzen, eben ihre Betroffenheit zu definieren, dann ist es ganz wichtig, eben durch die verschiedenen Prozesse durchzugehen, sich zu überlegen, welche eigenen Bestell-, Fertigungs-, Verkaufsprozesse finden eigentlich statt und sind mit EUDR-relevanten Waren betroffen. Das ist klar. Gleichzeitig aber kommt dann aus der Erfahrung heraus, kommt oft auf, okay, was ist eigentlich mit Ersatzteilen? Auch wenn ich vielleicht Produkte einkaufe, die EUDR-relevant sind, die ich dann in Teilen verbaue, die am Ende nicht mehr EUDR-relevant sind und die, wo Unternehmen dann interpretieren, aus dem Prozess des Herstellens von einem Gut mit EUDR-relevanten Gütern sind sie eigentlich nicht betroffen. Dann kann trotzdem eben sein, aha, aber ein Ersatzteil, und da ist ganz oft sind natürlich Gummiringe davon betroffen, sind eben dann trotzdem über dieser Ersatzteilgeschäft sind sie trotzdem betroffen. Das heißt, das sind typische Findings, die Unternehmen machen auf dem Weg der Betroffenheitsanalyse. Dann aber genauso auch den Aspekt, dass es eben kein Konzernprivileg gibt. Viele Unternehmen sind ja so aufgesetzt, dass es verschiedene Konzernsentitäten gibt, die für unterschiedliche Aspekte aufgesetzt sind, was auch Sinn ergibt auf dem einen oder anderen Aspekt, was für die EUDR manchmal dann bedeutet, dass zusätzliche Arbeit hinzukommt, wenn zwischen Unternehmenseinheiten Waren hin und her gegeben werden. Gesetzt den Fall, dass diese Prozesse dann als EUDR-relevante Prozesse erkannt werden, weil dann muss man nämlich auch innerhalb von Unternehmensteilen sich der EUDR-Verpflichtetheit bewusst sein.
Ja, Wahnsinn.
Ja, das sind einfach nur Beispiele aus den Herausforderungen, denen Unternehmen auch auf dem Weg noch begegnen. Genauso kann man darauf nochmal schauen, sich zu überlegen, für welche Produkte enden eigentlich in der eigenen Verwendung und werden gar nicht als solches gehandelt. Was mache ich mit Paletten und so weiter? Das heißt, die Liste der Herausforderungen und der Learnings, die man da mitnehmen kann, ist lang. Umso wichtiger, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, die Umsetzung der EUDR anzugehen.
Ja, absolut. Und da kann ich vielleicht auch nur aus eigenem Beispiel oder aus vielen Gesprächen den Tipp noch zusätzlich mitgeben, sich auszutauschen mit Personen, mit Unternehmen, die sich da gut auskennen. Weil ich glaube, das wird gerade im Dialog mit dir sehr deutlich, was für ein Wissensschatz du da schon angesammelt hast im letzten Jahr. Und ich glaube, das ist auch was, um nochmal die Rolle von USABINS genauer zu verstehen in so einem Projekt. Vielleicht können wir da nochmal tiefer drauf eingehen, warum es so spannend ist, auch mit dir zusammenzuarbeiten. Du hast nicht nur eine Softwarelösung, sondern du kennst dich ja auch verdammt gut aus mit den ganzen Themen. Vielleicht kannst du uns dazu nochmal kurz was sagen, inwiefern eure Softwareplattform da auch noch eingreift und wie die hilft im Kontext der EUDR, was da eure Rolle ist.
Ja, natürlich. Das ist eben auch der Anspruch bei USABINS, neben dem quasi Erschaffen von Software, die sich mit der Regulatorik oder die Unternehmen in die Lage versetzt, diese Regulatorik auch automatisiert umzusetzen, aber auch sich ganz tief mit dem Inhaltlichen auseinanderzusetzen und damit, was sind eigentlich die Hauptschmerzpunkte bei Unternehmen, wenn sie eben da in die Umsetzung gehen. Was USABINS da einzigartig macht, ist das Anbieten eben einer Plattform für verschiedene Themen, die sich mit Nachhaltigkeit, mit Transparenz in der Lieferkette auseinandersetzen. Das heißt, der USABINS Hub ist eine Plattform, auf der verschiedene Software-as-a-Service-Module angeboten werden. Das heißt, ein Unternehmen, was von verschiedenen Richtlinien betroffen ist, kann sich auf dem USABINS Hub zum Beispiel eben die Lösung für EUDR, die Lösung für CSRD, für die doppelte Wesentlichkeitsanalyse, aber genauso für EU-Taxonomie, für das Berechnen des Corporate Carbon Footprint CCF und viele weitere Aspekte auswählen, genau eben passend zu dem, was und von welchen Regulatoriken ein Unternehmen betroffen ist. Mhm. Und der Charme, der damit einhergeht, ist natürlich, dass man sich nicht verschiedenste Insellösungen beschaffen muss, sondern sich eine Lösung beschafft mit verschiedenen Aspekten, mit verschiedenen Modulen, was dazu führt, dass man natürlich für die Userinnen und User eine gute Usability, ein gleiches Look and Feel in den verschiedenen Anwendungsfeldern, aber natürlich mal jetzt auch von der IT-Seite betrachtet, dass man es natürlich dadurch auch schafft, eine schlanke Schnittstellenwelt zu pflegen, dass man sagt, wenn es Schnittstellen zwischen dem eigenen ERP und den Lösungen geben soll, dann gibt es eben die Schnittstelle zum OSAPIENS Hub, über die dann verschiedenste Thematiken auf die gleiche Art und Weise umgesetzt werden können und geregelt werden können. Das heißt, der Gedanke oder die Struktur des OSAPIENS Hub als Plattform ermöglicht es Unternehmen, viele verschiedene aktuelle, aber auch zukünftige ESG-Themen und Regulatoriken umzusetzen, weil wir natürlich auch selbst in die Zukunft schauen und weitere Themen auf den OSAPIENS Hub hinzufügen, wenn es weitere Regulatoriken gibt, auch die mit aufnehmen auf der Plattform. Natürlich CSDDD, was noch etwas in der Zukunft liegt, aber auch viele weitere Aspekte wie der Product Carbon Footprint, EU-Taxonomie, alles Aspekte, die jetzt oder in der Zukunft relevant werden. All das kann eben auf dem Hub erledigt werden.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, der Ansatz, der ist sehr verständlich. Also quasi eine Plattformlösung mit verschiedenen Teillösungen, die gesamthaft aber den Markt bzw. das Feld der Nachhaltigkeitsregularien abdecken. Mit dem Vorteil, dass man nicht verschiedene Insellösungen hat, verschiedene Schnittstellen zu jeder Insellösung bauen muss, sondern das einmal zentral und definieren kann, so umsetzen kann und dann einfach deutlich mehr Effizienz und Orientierung in den ganzen Dschungel hat, oder?
Ja, genau, das ist die Herausforderung. Und ein Unternehmen, was vielleicht vor einigen Jahren in Kontakt mit dem LKSG gekommen ist, für dieses Unternehmen sind in der Zwischenzeit viele Regulatoriken hinzugekommen. Und das Ganze wird wahrscheinlich nicht hier und jetzt enden, wo wir jetzt stehen, oder ganz sicher nicht hier enden, sondern das wird in Zukunft immer wieder relevant. Und da weiß man dann eben, dass man eine Softwareplattform an der Seite hat, die sich auch um die zukünftigen Themen kümmern wird und auch für die zukünftigen Themen Lösungen anbieten wird.
Und vielleicht da noch ein Hinweis, wir sind ja selber sehr viel in so Schnittstellenprojekten unterwegs und da kann ich wirklich nur den Tipp geben, genau prüfen, welche Plattform, wenn man denn eine einsetzen möchte, gut zu einem passt, wer kennt sich gut aus, wer hat viele Referenzkunden und dann sich für die entscheiden und dann einmal dieses Thema der Schnittstellen sauber angehen und sich da nicht verzetteln in zu vielen Insellösungen, kann ich absolut nur unterstreichen. Kriegen wir tagtäglich in den Projekten mit. Das macht das Leben deutlich schwieriger, was schon schwierig genug ist bei den Unklarheiten der Gesetzgebung. Jetzt hatte ich ja eben noch das Thema Dschungel erwähnt. Das ist vielleicht wieder eine gute Überleitung konkret auf die EUDR. Wir hatten ja vorhin über die Tipps für 2025 gesprochen. Da hast du schon so manchen rausblitzen lassen. Vielleicht können wir es nochmal sauber zum Mitschreiben für die Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen. 1, 2, 3 Tipps, wo du sagst, 2025 achtet bitte darauf, dass ihr Folgendes macht.
Ja, also ich meine, was ich ja schon gesagt hatte, war natürlich sich ganz genau damit auseinandersetzen, welche Produkte sind bei mir eigentlich betroffen und welche Prozesse hängen mit diesen Produkten zusammen, das ist klar.
Ja.
Und vielleicht auch, welche Prozesse, von denen ich eigentlich gar nicht initial gedacht hätte, dass sie damit zusammenhängen, hängen aber doch damit zusammen, dass ein Prozess, der unweigerlich stattfinden wird. Gleichzeitig ist es ein ganz wichtiger Tipp, sich so früh wie möglich mit den Zulieferern auseinanderzusetzen. Genau wie andere Gesetzgebungen auch, wie das LKSG, ist es in der EUDR oder in der Umsetzung der EUDR essentiell wichtig, sich mit den Zulieferern auseinanderzusetzen und die so früh wie es geht an Bord zu holen. Mhm. Immer dann, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass ein Produkt, was ich jetzt als Unternehmen, mit dem ich Berührung habe, als EUDR-compliant zu kategorisieren, immer dann brauche ich ja Daten. Ich brauche Daten von meinem Zulieferer über das Produkt. Welche Referenznummer hat der Zulieferer vielleicht schon für das Produkt? Aber auch welche Daten über die Herkunft des Produkts? Und da kann es ja quasi bis zum Grundstück der Rohstofferstellung zurückgehen. All diese Daten von den Zulieferern einzuholen, bedeutet natürlich die technische Umsetzung. Da können Plattformen sehr gut oder kann auch unsere Plattform sehr gut dabei in der Umsetzung helfen. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, sich inhaltlich abzustimmen mit den Zulieferern und die ins Boot zu holen, dass man die gleiche Sprache spricht, dass man klar macht, was sind eigentlich die Herausforderungen und was sind die Notwendigkeiten, die erfüllt werden müssen, damit es weiter zu einem Handel kommen kann in der Zukunft.
Ja. Ich glaube, gerade dein Abschluss dieses Satzes ist nochmal so wichtig an dem Thema EUDR. Das Ganze dient ja dazu, dass der Handel von Waren, von Lösungen weiter erfolgreich stattfinden kann und diese nicht am Zoll hängen bleiben. Ich glaube, das ist nochmal sehr wichtig zu unterstreichen, neben der Wichtigkeit, warum es die EUDR eben benötigt, nämlich Wälder schützen, damit unser Klima schützen, aber auch die Rechte vor Ort einzuhalten, wenn quasi die Produkte abgebaut werden oder produziert werden. Auf der einen Seite hin zu dem, was bringt es uns als Unternehmen? Der Handel kann nach wie vor stattfinden. Ich glaube, da haben viele Unternehmen ganz eigenes Interesse dran, dass dieser Handel stattfinden kann. Also nochmal zusammengefasst, deine Tipps zum Mitschreiben. Erstens, die Betroffenheit sauber definieren. Zweitens, die Prozesse durchgehen und wirklich verstehen. Dabei auch auf solche Besonderheiten wie Ersatzteile, wie beispielsweise Gummiringe achten. Konzernprivileg berücksichtigen, beziehungsweise den Handel zwischen den Unternehmenseinheiten und so früh wie möglich die Zulieferer mit ins Boot holen, um eben die Beschaffung der Daten und Einhaltung der Prozesse sicherstellen zu können, oder?
Ja, absolut. Und damit einhergehend, auch man selbst ist ja nicht immer zumindest oder wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen nicht das letzte Glied in der Lieferkette und sich auch darüber Gedanken zu machen, wie stelle ich eigentlich die Daten meinen Kunden bereit, weil auch die Kunden sind ja an einer anderen Stelle in der Lieferkette, aber mit der gleichen Frage betraut. Wie komme ich an die Daten und was mache ich damit? Und das ist ein ganz essentielles Bild, was sich da formt. Innerhalb der Lieferkette gibt es jetzt die Abstimmungen und da sollten sich Unternehmen auch nicht davon ablenken lassen oder verunsichern lassen, dass ihre Zulieferer und ihre Abnehmer vielleicht selbst noch nicht sprechfähig dazu sind. Wie wollen wir Daten annehmen? Wie wollen wir euch Daten übergeben? Weil viele der Unternehmen in der Lieferkette eben noch im Prozess sind, das für sich zu definieren. Aber die allermeisten sehen wir, machen sich da gerade auf den Weg oder haben sich schon längst auf den Weg gemacht. Das heißt, das Wichtige ist, selbst starten, die EUDR-Abwicklung im eigenen Unternehmen umzusetzen. Das ist das Wichtige und mit zu den ersten Schritten der Umsetzung gehört eben alle Zulieferer ins Boot nehmen und sich auch mit den Abnehmern auseinandersetzen.
Sehr schön. Vielen Dank für diese wirklich wichtigen Einblicke, weil ich glaube, da geht es dann am Ende drum, wirklich viel Aufwand und viel Zeit zu sparen, wenn man da rechtzeitig die Zulieferer mit ins Boot holt. Und wie du gesagt hast, das kann ich auch nur bestätigen aus ganz vielen Gesprächen. Mein Eindruck ist auch, dass entlang der Lieferkette oder Wertschöpfungskette noch nicht alle den klaren Plan haben, wie sie die EUDR umsetzen wollen. Aber vielleicht ist das ja auch eben gerade eine Chance, wenn man da schon erste Ideen hat, diese Ideen quasi vorzuschlagen entlang der Wertschöpfungskette und da einfach gemeinsam Pionierarbeit leisten, die notwendig ist, um eben, wie gesagt, die Wälder zu schützen und den Handel zu ermöglichen. Wir haben jetzt eben schon viel über die Wichtigkeit der Daten von Zulieferern, aber auch Richtung Kunden gesprochen. Ich glaube, da wurde sehr deutlich, dass es beim Thema EUDR Digitalisierung für Nachhaltigkeit benötigt. Vielleicht kannst du uns da nochmal auch einen Einblick geben, welche Rolle die Daten speziell spielen und welche Datenpunkte es beispielsweise sind für die, die sich noch nicht so genau damit auseinandersetzen. Und Daten klingt dann immer so ein bisschen abstrakt, aber was für Daten werden denn da verlangt oder gehandelt oder weitergegeben? Was sind da wichtige Daten?
Naja, ganz wichtige Daten natürlich die, die das Produkt beschreiben, mit dem man sich auseinandersetzt, also Produktstammdaten, gleichzeitig aber natürlich auch Geschäftspartnerstammdaten und in der Verbindung der Produkte, die man mit den Geschäftspartnern handelt, eben auch transaktionale Daten. Das ist nicht zwangsläufig notwendig, transaktionale Daten, aber eben ganz oft ein Teil davon. Bedeutet, oft sind diese Daten ja auch schon Teil von bestehenden ERP-Systemen und das Ganze kann dann einfach übermittelt werden. Man kann mit den gleichen Daten weiterarbeiten. Aber jetzt zum Beispiel im Rahmen der EUDR ist es natürlich essentiell, dass zu den Produkten, die man handelt, die Zolltarifnummern gepflegt sind. Und auch das ist natürlich ein Punkt, der für viele Unternehmen nochmal ein wichtiger Aspekt ist, weil vielleicht noch nicht für alle Produkte Zolltarifnummern gepflegt sind und das dann auch einer der Schritte ist, die auf jeden Fall so früh wie möglich erfolgen sollte, damit man am Ende die EUDR auch datengetrieben umsetzen kann und man aus den Stammdaten schon heraussehen kann, okay, dieses Produkt hat diese Zolltarifnummer und das kann dann übernommen werden in die EUDR-Umsetzung, sodass das dort nicht zu manuellen Aufwänden kommt.
Und ich glaube, hier wird auch nochmal deutlich, warum es Sinn macht, da das Ganze auch aus der digitalen Perspektive zu beleuchten, weil überall, wo Daten gehandelt und weitergegeben werden, geht es natürlich auch darum, das mit möglichst wenig Aufwand möglichst rechtssicher zu machen, möglichst automatisiert, dass da nicht eben weitere Projektteams ausschließlich damit beschäftigt sind, die Daten zu sammeln und weiterzugeben, sondern dass das möglichst automatisiert durchläuft. Und auch das ist ein weiterer Vorteil, wie dann Usabiens Unternehmen beispielsweise bei der EUDR unterstützen kann oder auch das sicherzustellen durch diese Plattform.
Ja, für uns ist die Digitalisierung ein unglaublich wichtiger Hebel für eine nachhaltige Transformation in Unternehmen. Warum ist das der Fall? Die verschiedensten Nachhaltigkeitsgesetzgebungen, aber auch nachhaltige Transformation, die jetzt nicht durch Gesetzgebung getrieben ist, bedeutet, dass Unternehmen sich Dinge genauer anschauen müssen, Dinge durchleuchten müssen, Zusammenhänge verstehen müssen, das heißt Transparenz in der Lieferkette herstellen. Und konkret am Beispiel EUDR bedeutet es zum Beispiel für die Produkte verstehen, welche Bedingungen am Produktionsort geherrscht haben, rechtlicherseits, welche Menschenrechts- und Umweltrechtsaspekte dort geherrscht haben, von welchen Grundstücken diese Ware kommt, welchen Waldzustand, welche Form der Agrarnutzung dort geherrscht hat. Das heißt, das sind Themen, in denen man sich Details anschauen muss und Analysen machen muss. Das sind aber Ressourcen und Fähigkeiten, die Unternehmen gerade jetzt im Mittelstand nicht per se abgestellt haben oder einfach aktuell noch nicht in der Spezifizierung haben. Das heißt, enorme Aufwände würden dadurch entstehen, wenn man jetzt sagen würde, wir stellen jetzt erstmal Satellitendatenexperten ein, die sich diese Bilder anschauen und es dann quasi durchleuchten. Was ist da eigentlich, die sich anschauen, wie ist die Rechtslage an gewissen Orten? Das heißt, genau an der Stelle greifen digitale Tools an, um Unternehmen dabei zu helfen, mit dieser teilweise riesigen Workload an Analysen und an Resultaten aus der Gesamtheit ein Bild zu erschaffen, wo man dann ein Profil von einem Zulieferer erkennt, ein Profil von einem Produkt erkennt und potenzielle Risiken angezeigt bekommt, mit denen man sich dann auseinandersetzen kann, ohne aber im Vorhinein die ganze manuelle Arbeit selbst gemacht haben zu müssen. Und das Ganze dann automatisiert umzusetzen, so dass man als Unternehmen oder auch als Mitarbeitender des Unternehmens so wenig wie möglich manuelle Aufwände hat und man sich so viel wie möglich um die eigentlichen Kernaspekte des Unternehmens kümmern kann. Dazu ist die Automatisierung natürlich ganz wichtig. Und Automatisierung ist etwas, was in einer Softwarelösung zum Beispiel eben auf dem Usapiens Hub wunderbar umgesetzt werden kann. Das heißt, dass man einen Automatisierungsbogen spannt, der ausgehend von einer Aktion in Ihrem ERP-System übertragen in unser System den gesamten Ablauf eines EUDR-relevanten Produkts im Rahmen der EUDR-Compliance-Überprüfung abspielt, um am Ende auch das Statement an die EU automatisch zu übermitteln, die Referenznummer von der EU zurückzubekommen und das teilweise, wenn notwendig, eben sogar schon zurück in das bestehende ERP-System zu spielen. Das ist ein Bogen der Automatisierung, der möglich ist und der vielen Unternehmen, großen, aber eigentlich Unternehmen per se, dabei hilft, die Aufwände, die mit der EUDR entstehen, so gering wie möglich zu halten, aber trotzdem dabei eben diese wichtigen Analysen und wichtigen Erkenntnisse, die man aus diesem Prozess gewinnt, herzustellen. Das heißt, diese Digitalisierung als Hebel für nachhaltige Transformation ist natürlich wichtig, um die Herausforderungen anzugehen und auch die Umsetzung der Regulatorik hinzubekommen. Es ist aber gleichzeitig auch etwas, wo Unternehmen unglaublich auch was davon ziehen können, wo sie dieses Wissen weiter benutzen können, das heißt Assets sehen können und vielleicht diese gewonnenen Analysen, diese gewonnenen Inhalte auch weiter benutzen können für die Transformation im Unternehmen, um weiter Nachhaltigkeitsaspekte einzugehen, die aber auch in der Außendarstellung zu nutzen und einfach gutes Detailwissen über Produkte und über die Lieferkette zu haben.
Vielen Dank, sehr anschaulich nochmal, warum Digitalisierung ein Hebel und kein Nice-to-have für die nachhaltige Transformation ist. Und es wird, glaube ich, sehr deutlich, wie hoch die Komplexität da ist und welches Potenzial die Digitalisierung da bietet. Jetzt blicken wir so schon langsam Richtung Ende unserer Folge heute, unseres Gesprächs, wieder Richtung 2025. Wenn du einen Wunsch frei hättest für 2025 im Kontext der EUDR, welcher wäre das denn?
Ja, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass der Gesetzgeber Klarheit schaffen muss und auch noch hat Klarheit mittlerweile geschaffen, aber auch noch weiter Klarheit schaffen muss. Das heißt, eine klare Linie von der EU in der Guidance, wie Unternehmen die EUDR umsetzen und andere Gesetze umsetzen sollen. Ich glaube, das ist einfach unbedingt notwendig. Aber Unternehmen per se oder ganz viele Unternehmen in verschiedener Größen und verschiedener Industrien sind gerüstet, wissen, okay, die EUDR kommt auf sie zu, andere Dinge kommen auf sie zu. Und genau um dieser Energie, die da jetzt da ist und dieser Motivation, die da jetzt da ist, um der gerecht zu werden, muss es einfach Klarheit auch von Gesetzgeberseite geben. Das ist ganz wichtig.
Ja, ich denke, ein fundamentaler und elementarer Wunsch, wo ich denke, das ist das Mindeste für all die Unternehmen, die da betroffen sind, für all die Personen, die sich damit auseinandersetzen, dass dieser Rahmen durch die Gesetzgebung, dass der einfach deutlich konkreter, deutlich klarer wird. Ich glaube, mit der Erfüllung des Wunsches würde die EU nicht nur dir persönlich, sondern uns allen, glaube ich, beim Thema EUDR einen großen Gefallen tun. Vielen Dank. Dann hoffen wir mal, dass dieser Wunsch im Rahmen oder im Laufe von 2025 erfüllt wird. Und jetzt würde ich dich gerne nochmal abschließen mit Ausblick auf 2025, auf die eher sehr kurzfristige Zeitplanung fragen. Welche Form wirst du denn als nächstes töpfern und auf welche freust du dich da am meisten? Um jetzt abschalten zu können nach unserem Gespräch, welche Form würde dir jetzt am besten helfen, wieder runterzukommen?
Ich glaube, auch da ist der Schlüssel dazu, sich immer wieder auch auf Neues einzulassen, neue Sachen auszuprobieren, aber auch bei manchen Dingen auf das zurückzugreifen, wo man sich schon mit vertraut gemacht hat und das auch weiter zu verfeinern. Eine Teekanne ist was, was ich gerne mal ausprobieren würde, was sehr, sehr, sehr herausfordernd ist, aber gleichzeitig habe ich auch das Töpfern von einfachen Kaffeetassen für mich lieb gewonnen und da verschiedenste Facetten und Formen auszuarbeiten, wird sicherlich auch in 2025 weitergehen.
Das kann man sich bildlich sehr gut vorstellen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall jede Menge Lust auf Tee und Kaffee bekommen. Vielen Dank dafür. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei dir, Georg, für deine Zeit und für die wirklich spannenden Einblicke zum Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung, EUDR und auch so ein kleines Fazit 2024 und Ausblick 2025. Ich bin überzeugt, hier waren wirklich sehr spannende Aspekte dabei und möchte mich, wie gesagt, sehr herzlich bei dir für deine Zeit und die Einblicke bedanken.
Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Das war mal wieder eine spannende Folge des Twinsides Podcasts mit Georg Fischer von Usapiens. Wir haben gelernt, was die EUDR ist, was Georg 2024 im Mittelstand gelernt hat und welche Tipps er auch im Kontext der EU-Entwaldungsverordnung für die betroffenen Unternehmen für 2025 empfiehlt und mitgegeben hat. Wir haben gelernt, warum Digitalisierung ein Hebel für Nachhaltigkeit ist und auf welche Form Georg sich am meisten freut als nächstes beim Töpfern. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei euch bedanken für eure Zeit und schreibt uns wie immer gerne euer Feedback zu der Folge und auch mit Wünschen über weitere Themen und vernetzt euch gerne mit Georg. Wir werden auch sein Profil wieder in den Shownotes verlinken. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao.